Liebe Gemeinde, wo entdecke ich Gottes Segen? Manchmal ganz unvermittelt, sogar im Urlaub. Im Sommerurlaub, im letzten Sommerurlaub, waren meine Frau und ich in der Nähe von Dresden und es war der heißeste Tag des Jahres. Wir kamen an einer Sitzbank vorbei am Schatten und ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Muss jetzt hier virtuell drücken und bitte den Lukas mal die Präsentation weiterzuschalten. Genau, so sah das da aus, an der Zschorla-Mühle. Und da gingen wir so lang und es war so heiß, dass wir dachten, wir müssen gar nicht woanders verreisen. Und dann kamen wir an einer Sitzbank vorbei und da war das zu sehen, ein Graffiti. Jemand hatte eine wichtige Botschaft hinterlassen und zwar so neben Ich war hier, stand da mitten auf der Bank, dort steht es, Gott sei mit dir. Gott sei mit dir. Ein Segenswort. Auf der Parkbank, unterwegs. Segen im wahrsten Sinne. Unterwegs. Auf der Parkbank. Bitte zurück. Da ist es. Gott sei mit dir. Und Segen gibt es auch ohne Gott. Weil Segen im wahrsten Sinne des Wortes, benedicere, heißt erstmal etwas Gutes sagen, jemandem was Gutes wünschen. Das ist schon Segen. In jeder Begrüßung steckt ein Segen. Eine Begrüßung ist ein ritualisierter Segensspruch. Im Norddeutschen Moin. Etwas redseliger, Moin Moin. Ich wünsche dir Gutes, heißt das, zu jeder Zeit. Man sagt nämlich Moin Moin auch am Abend. Das heißt nicht guten Morgen, das heißt, ich wünsche dir Gutes. Guten Tag, guten Abend. Und unser soziales Miteinander im analogen Leben, das wäre schon angenehmer, wenn wir uns Gutes wünschen könnten. Wenn man dem anderen begegnet und ihm Gutes wünscht, ihn begrüßt, ihn freundlich etwas Gutes wünscht. Doch neben dieser freundlichen Begrüßung gibt es einen Segen in der Bibel, der noch eine viel tiefere Kraft hat und eine größere Qualität. Hinter diesem Segenswort steht nämlich ein Segensspender, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Gott sei mit dir. Wenn ich das sage, Gott sei mit dir, dann wünsche ich ja als Mensch, dass der andere von Gott etwas empfängt, was ich vielleicht gar nicht geben kann. Dann ist Gott ja die Person, die Segen, Gutes spenden kann. Und wer auf dieser Parkbank vorbeikommt, bei jedem, der vorbeikommt, unabhängig, ob sein Weg bisher mit Gott verlief oder nicht, erfährt ja auf einmal, Gott wünscht dir Gutes. Segen verbindet nämlich Alltag und Glauben miteinander. Und deswegen habe ich euch das nächste Bild mitgebracht. Und da seht ihr, wie ich als Kind am Türrahmen hänge oder kletter. Weil Segen verbindet Alltag und Glauben. Beim Segnen geht es nicht darum, dass Gott kommt wie die Feuerwehr, weil es gerade brennt, oder wie ein Notarzt, weil gerade ein Krankheitsfall eintritt, sondern Segen bedeutet in der Sprache der Bibel im Alltag, also morgen am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag und am Samstag zu erleben, dass Gott da ist. Gott sei mit dir an jedem Tag. Und er verbindet diese alltäglichen Wegstrecken jedes Menschen mit Glauben und auch Natur und Glauben. Weil Segen zeigt sich im natürlichen Wachsen und Gedeihen und Leben, in den kleinen Veränderungsschritten. Auf dem Bild bin ich ja schon relativ groß, ne? Ich war auch mal ganz klein. Und man wundert sich ja, wenn man Kinder bekommt, wie die sich verändern, wie schnell die Eltern staunen, gerade im ersten Lebensjahr über die Entwicklung des Kindes. Und wenn man eine Bilderserie anschaut, dann staunt man hinterher vom ersten Schrei zum ersten Wort. Übrigens ohne Unterricht, ohne Schule, einfach nur durch Zuhören lernen Menschen Worte, können auf einmal sprechen. Man staunt ja, was dann das erste Wort ist. Manchmal. Dann vom Liegen zum Sichwenden, vom Sichwenden zum Krabbeln, vom Krabbeln, ganz gefährlich, zum Aufstehen und nach einem möglichen Greifen. Und dann auf einmal laufen. Ich weiß noch, wie am ersten Geburtstag unseres ältesten Kindes, nun natürlich am ersten Geburtstag, das Kind entschieden hat, laufen zu lernen. Na, das war eine Party. Und das erste Wort war Langholzlaster. Wir dachten, das wäre normal. Aber dass so viele Silben nicht normal sind und dass das Wort auch relativ lustig war, lag an diesen vielen Langholzlastern, die da an der Straße fuhren. Aber manchmal sind Eltern, überhaupt Menschen, so beschäftigt mit dem Alltag, mit dem Einkaufen, mit Besorgen, Erledigungen, mit sich kümmern, mit reagieren auf das schreiende Kind, auf das wickelnde Kind, auf das weglaufende Kind, dass diese Momente, in denen man staunt, wie sich das Kind entwickelt, wie das wächst und gedeiht, gar keinen Raum haben. Aber das ist Segen. Und jeder von uns war mal so ein kleines Kind, völlig angewiesen. Jeder von uns konnte noch nicht laufen. Nur gekrabbelt, musste gefüttert werden, gewindelt werden. Segen ist die Kraft zum Wachstum. Segen ist diese Kraft zum Wachstum, das Gedeihen, dass etwas blüht, dass etwas wächst, dass etwas auf natürliche Weise sich weiterentwickelt. Und das ist nicht selbstverständlich, das ist erstaunlich und es ist schön. Denn Gott, der Schöpfer, hat das so eingerichtet. Das ist sein Schöpfungssegen. Und das zeigt sich in vielen kleinen Veränderungsschritten des Lebens, vom Geborenwerden bis zum Sterben, zeigt sich Gottes Schöpfungssegen. Vor mehr als 500 Jahren hat Martin Luther in einer Schrift über die deutsche Messe veranlasst, dass in jedem evangelischen Gottesdienst am Ende ein Segenswort der Bibel ausgesprochen wird. Am Ende jedes evangelischen Gottesdienstes, der aaronitische Segen. Am Ende des Gottesdienstes, weil das vor Beginn des Alltags ist und jetzt der Montag ja vor der Tür steht. Und das Letzte, was Menschen hören sollen, wenn sie den Gottesdienst verlassen sollen, ist dieses Wort, dieses alte Segenswort aus dem Alten Testament, in das ich uns hineinnehmen möchte, aus 4. Mose 6, 22 bis 26. Und der Herr sprach zu Mose: Rede zu Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr die Israeliten segnen, sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Dieser alte feierliche Segen aus dem 4. Buch Mose wird ursprünglich von Priestern gesprochen im Rahmen eines Gottesdienstes. Und hier entsteht eigentlich so eine königliche Audienz in dieser Sprache. Nun haben wir in Deutschland schon lange, seit Kaiser Wilhelm II., seit 1918, kein König mehr. Manchmal gibt es noch so einen Hauch von königlicher Atmosphäre, die aus den Niederlanden rüberweht oder aus Großbritannien oder den skandinavischen Königshäusern. Aber dieses ganze Hofzeremoniell, das ist uns nicht mehr vertraut. Höfische Sprache, Psalmensprache, das begegnet uns in Gottesdiensten häufig in alten und modernen Lobpreisliedern. So eine Art Audienzsprache. Und als wir hier im Raum unseren letzten Familiengottesdienst, Kirche Kunterbund, quasi gefeiert haben, haben wir dort ein Segenszelt aufgestellt. Und da stand ein Thron und zwei andere Stühle, die früher mal Abendmahlstühle hier waren. Und kleine und große Menschen hatten die Gelegenheit, auf diesem Thron Platz zu nehmen, eine Krone aufgesetzt zu bekommen und den Segen Gottes zu empfangen. Und es standen die Menschen Schlange. Und wir haben erlebt, dass Menschen Tränen hatten vor Rührung, weil es so schön war, mal Platz zu nehmen und zu merken, dass der große Gott sich um dich, Mensch, in deiner Situation kümmert und dich segnet. Und das ist ungewöhnlich, weil diese biblische Vorstellung einer königlichen Audienz ja bedeutet, dass der König alle einlädt, seine Königskinder zu werden, zur Audienz bittet, zur Versammlung bittet. Der erste Segen, der von diesem königlichen Gott ausgeht, ist für den Alltag und er sagt: Du bist eingeladen zu Gott. Der Herr segne dich und behüte dich. Einmal weiterschalten, bitte. Das heißt, es soll dir gut gehen. Körperlich, seelisch, materiell. Gott wünscht dir Gutes. Gott will dir Kraft geben zum Wachsen und Gelingen. In diesen ersten Worten steckt der Schöpfungssegen, der für den Alltag ist. Der Herr segne dich. Nicht deine Vernunft segne dich. Nicht deine Erfahrung, nicht deine innere Stärke segne dich, sondern Gott, der Herr, segne dich. Der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs, der Vater Jesu Christi, er segne dich. Und die Gabe des Segens geht von Gott aus. Der Segensspender ist nicht der Priester. Nein, der Mensch, der segnet, darf im Namen Gottes Segensworte aussprechen. Er spendet nicht selber den Segen. Der Segensspender ist Gott selbst. Deshalb ist Segen auch nicht eine Bitte an Gott, sondern ein Zuspruch im Namen Gottes. Und er spricht im Auftrag Gottes, der gerne segnet. Und nun ist das tägliche Leben bedroht. Es ist gefährdet. Es benötigt Schutz. Es benötigt Bewahrung. Deshalb, er behüte dich. Gott bewahre und behüte dich. Hier steht auf Hebräisch das Wort Shamar. Das kennen wir noch aus dem Jiddischen, in der deutschen Redewendung Schmiere stehen. Ja, Gott steht Schmiere für uns. Das heißt, er warnt uns vor Gefahren. Gott steht Schmiere. Er behütet mich. Das ist einem Alltag gegenwärtiger Gott. Seine Gegenwart merke ich vielleicht gar nicht immer, wenn es mir gut geht. Obwohl ich gerade gesegnet bin, merke ich nicht, dass Gott da ist, dass er mich bewahrt. Doch die Bibel erzählt natürlich von vielen Erfahrungen von Krise, von Gefahr, von Verlust, von Leid, auch von Krieg und von Tod. Davon wird viel berichtet. Und auch darin besteht das Schmierestehen Gottes, dass Gott dabei ist. Der Psalmist in 23 sagt, wanderte ich im finsteren Tal, bist du bei mir. Der Fokus dieses Segenswortes liegt also auf den vielen Tagen, an denen es dir unmerklich gut geht und auch in der Begleitung an den Tagen, an denen es schwer ist. Eins unserer Kinder saß mal direkt am Fenster, bei offenem Fenster, auf der Fensterbank, ganz lässig. Meine Frau kam rein, hat sich so erschrocken, dass sie laut den Namen des Kindes rief. Und das Kind hat sich auch erschrocken und ist zum Glück ins Zimmer, nicht aus dem Zimmer gefallen. Wir haben das als Bewahrung erlebt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der zweite Segen in diesem Segen ist, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Das ist eine ansteckende Freude, die Gott schenkt. Sein Angesicht leuchtet, seine Miene ist hell, seine Augen funkeln. Ich stelle mir Gott mit Lachfalten vor in den Augen, mit funkelnden Augen, mit strahlender Miene steht Gott vor dir, wenn er dich segnet. Oder wenn er auf seinem Thron sitzt und zur Audienz einlädt, zum Gemeinschaftsmahl, zur Gemeinschaft. Gott ist uns Menschen wohlwollend gegenüber, im Alten und Neuen Testament. Gott hat einen heiteren Gesichtsausdruck. Gott ist kein muffiger Herrscher, der nie lächelt und der sich immer nur selber lobt. Er ist ein fröhlicher König. Gott sieht dich freundlich an. Wer ihn ansieht, das ist das Geheimnis hier, wird selber aufgehellt. Ja, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Seine Freundlichkeit steckt an, weil er ein strahlendes Gesicht macht, strahlt sich etwas davon wider. Vielleicht ohne, dass er es bemerkt. Ein jüdisch-rabbinischer Übersetzer sagt hier, er erleuchte dir sein Angesicht. Und wir merken, wer leuchtet denn jetzt, sein Angesicht oder mein Angesicht? Ja, beides. Wir merken, dass Gott leuchtet und dass ich leuchte, kann man gar nicht mehr auseinanderhalten. Und wisst ihr, so geht es euch auch, wenn ihr in eine Wiege guckt mit einem kleinen Kind. Ihr guckt das Kind an und strahlt und das Kind strahlt. Und es passiert etwas, das ist fast Magie, aber es ist hier Theologie. Gottes Freude will mich und dich anstecken. Mit einem heiteren Gesicht möchte er uns am Ende seiner Audienz verabschieden in den Alltag. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Denn Gott ist dir und mir gnädig. Das heißt ja, er ist mir günstig gestimmt. Als Christen haben wir uns in den Liedern schon viel zu sehr daran gewöhnt, dass wir mit dem Gott reden können, dass seine Heiligkeit uns nicht im Wege steht, dass wir Zutritt zu ihm haben. Im Alten Testament wird sehr respektvoll von der Begegnung mit dem heiligen Gott erzählt. Eigentlich durfte nur Mose Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und mit ihm reden wie mit einem Freund. Doch in diesem Segenswort wird allen Israeliten und dann später der ganzen christlichen Kirche und allen Gottesdienstbesuchern auf einmal gesagt, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und sei dir freundlich, er ist dir gnädig. Und da steht mehrfach im Alten Testament, denn Gott ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und von großer Güte. Gott lässt dein Angesicht leuchten. Gott sei dir gnädig. Gnade kann man nur gewähren, wenn man höher gestellt ist. Deshalb, Gott sitzt auf dem Thron. Er ist der Gott und seine Art ungewöhnlicher Herrschaft ist, dass er jetzt oben und unten ausgleicht. Dass Gott derjenige ist, der sich herabbegibt. Dass er entgegenkommt. Dass er zur Audienz einlädt. Gott hat sich entschieden, dass nicht allein das Volk Israel zur ewigen Gemeinschaft mit ihm berufen ist, zum ewigen Bund, sondern dass er mit allen Menschen aus allen Völkern Gemeinschaft haben möchte, dass er nach Möglichkeit mit jedem ewige Gemeinschaft verbringen möchte. Denn Gott hat entschieden, dass er Jesus Christus auf die Erde gesandt hat, als seinen Boten, als seinen Messias, als seinen Retter, dass der zu erkennen gibt, wie sehr Gott die Welt liebt. Wie weit seine Gnade reicht. Und dann zahlt Jesus selber den Preis dafür, den Preis für unsere Trennung von Gott, den Preis für unsere Schuld. Und deshalb schreibt Paulus im Galaterbrief 3, wie kommt es dazu, dass Menschen aus allen Völkern Anteil bekommen an Gott? Und was hat das mit dem Segen Gottes zu tun? Und so heißt dieser Vers, diese beiden Verse in Galater 3. Jesus Christus hat uns freigekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Es steht nämlich geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. So sollte der Segen Abrahams durch Christus Jesus zu den Völkern kommen und so sollten wir durch den Glauben die Verheißung des Geistes empfangen. Es ist ja schön, wenn wir vom erleuchteten und leuchtenden Angesicht Gottes hören und von seiner Gnade. Doch die Kehrseite des Lichts ist die Finsternis. Die Kehrseite der Bindung ist die Trennung. Die Kehrseite des Lichts ist hier die Dunkelheit und das Böse. Die Kehrseite des Segens ist der Fluch. Und wenn wir in die Abgründe unserer Weltgeschichte schauen, und manchmal erkennen wir das nicht nur in den Geschichtsbüchern, sondern sogar in den täglichen Nachrichten von Krieg, von Terror, von Folter, von Gewalt. Dann kommt das Böse und die Dunkelheit und der Tod als eine solche Macht über uns Menschen, dass wir alle Hoffnung verlieren können. Dass wir lieber keine Kinder mehr in die Welt aussetzen wollen. Dass es Menschen gibt, die sagen, ich möchte das nicht mehr. Das ist mir zu dunkel, das ist mir zu finster. In welche Zeit? Das ist ein Leiden an dem Fluch der Gottesferne. Doch hier steht, Jesus ist am Kreuz von Golgatha nicht für sich gestorben, er ist nicht für sich zum Fluch geworden, sondern Jesus hat am Kreuz das Böse und den Fluch, alles Trennende, auf sich genommen und durch seinen Tod und die Auferstehung überwunden. Und deswegen schreibt Luther über den Segen und Jesus Christus folgende Worte, die ich auch hier euch zeigen möchte. Christus ist in aller Form mein Segen, meine Salbung, mein Leben, mein Heil, weil ich durch Glauben an ihm hänge und von diesem Segnenden Gesegneter genannt werde und mich selbst als gesegnet bezeichne. Christus ist in aller Form mein Segen, meine Salbung, mein Leben, mein Heil, weil ich durch Glauben an ihm hänge und von diesem Segnenden Gesegneter genannt werde und mich selbst als gesegnet bezeichne. Also strahlt am Ende eines evangelischen Gottesdienstes in diesem aaronitischen Segen das ganze Evangelium auf. Deshalb heißt es, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, weil es ist ohne Vorbedingungen sein Licht, das uns sendet, seine Gnade, die uns begleitet, ohne Vorleistung, dass Gott im Gesicht von Jesus Christus bis heute jeden Menschen freundlich ansieht. Und dass er seine Gnade anbietet. Und das ist eine ganz ungewöhnliche Weise, auf der Welt zu herrschen, dass Gott jeden Menschen zu sich in die Audienz ziehen möchte, jeden einlädt, jedem gerne gnädig begegnet und von seiner Liebe gerne schenken möchte. Und dann endet dieser Segen, dieser dreifache Segen, mit dem dritten Segenswort. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir und gebe dir Frieden. Dieses dritte Segenswort ist also noch einen Schritt näher, könnte man denken, weil jetzt steht da, Gott wende sein Angesicht zu dir und nimm Blickkontakt auf. Er bewege sein Gesicht dir zu. Das du nicht nur einer in der Masse bist, sondern er nehme dich persönlich im Blick. Jeden Einzelnen hat Gott im Blick und das Ganze. Das kann nur Gott. Und mit ganz besonderer Aufmerksamkeit wendet sich Gott jetzt der ganzen Gemeinde zu und darin jedem Einzelnen. Der erhebe sein Angesicht zu dir. Gott nimmt dich in Blick. Jeden Tag. Gott schaut dir vielleicht auch in deine sorgenvollen Augen oder mit seinen kümmernden Augen. Und wenn ich diesen Blick von Gott empfange, dann geschieht Shalom, dann geschieht Frieden, dann beginnt Frieden. Weil so schenkt Gott Frieden, er gebe dir Frieden. In diesen Worten begegnen wir ja einem Gott, der nicht uns auffordert, dass wir etwas tun müssen, was er uns nicht vorher gegeben hat. Sondern er fordert nur das, was er vorher gegeben hat. Das können wir uns nicht zusammensparen, das können wir uns nicht erleisten durch Selbstoptimierung. Shalom ist kein Waffenstillstand. Shalom, das ist keine Friedhofsruhe. Shalom, das ist kein oberflächlicher Karneval. Sondern Shalom, das ist tiefe Ausgeglichenheit, Zufriedenheit. Shalom ist da, wo Gott das Trennende zwischen mir und dir, zwischen Menschen aufhebt und zwischen ihm und dir. Shalom ist, wenn ich heil werde. Wenn du heil wirst, innerlich, wenn du merkst, auch da ist ein Segen, ein langer Prozess des Heilwerdens. Shalom ist, wenn unsere Gesellschaft heil wird, wenn sie gerechter wird, wenn sie christusgemäßer wird. Shalom ist kein Zustand, sondern ein Leben, ein heiles Leben. Denn Frieden, das ist die große Sehnsucht unserer Zeit. Das ist auch die Sehnsucht meines Herzens. Und nicht nur an diesem Wochenende, wo jetzt im Nahost wieder Bomben fallen und Raketen zurückgeschossen werden und Menschen sterben im Iran und in Israel und im ganzen Nahen Osten und an vielen anderen Orten dieser Welt. Und eine Frucht des Geistes, den Gott schenken will, ist Frieden. Und deswegen ist der dritte Segensspruch die Gabe des Heiligen Geistes. Denn Gottes Geist, der im Herzen wohnt, der sich in den Lebensbereichen auswirkt, das ist dieser Friede. Denn das sind die Eigenschaften Gottes. Denn was sind die Früchte des Geistes? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Alles, was man übrigens auch in der Erziehung von Kindern braucht. Und im Miteinander von Menschen. Und in der Partnerschaft. Und ohne Partnerschaft. Und in der Gesellschaft. Die Früchte des Geistes, das sind die Mittel des Friedens. Das sind die Wege des Friedens. Das ist die Kraft des Friedens. Und das ist eine Kraft, die Gott in uns wachsen lassen möchte, fördern möchte. Und so begegnet Gott uns, damit er jeden Tag am Alltag segnen kann. Der Herr segne dich. Deshalb nochmal das letzte Bild, Gott sei mit dir. Das steht da so auf der Parkbank. Aber das ist auch auf deiner Parkbank. Das ist sozusagen auch für dich. Für morgen und übermorgen, für die ganze Woche. Denn es ist der Gott, der Schöpfer, der dich bewahren will, für dich Schmiere stehen will. Das ist Jesus Christus, der dir seine Gnade schenken möchte. Und es ist der Heilige Geist, der seinen Frieden stiften will. So segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Im Alltag, bis zur nächsten Werkbank, bis zur nächsten Etappe, bis zum nächsten Veränderungsschritt. Bis zum nächsten Gottesdienst, in dem wir diesen Segen wieder hören dürfen. Amen.